Man sollte schon alleine deshalb an der Beschäftigung mit diesen Themen festhalten, um sich eben krisensicher und letztendlich auch nachhaltig auf allen Ebenen, sozial, ökologisch, aber auch ökonomisch eben aufzustellen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Esra Laubach, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Wenn wir diese Folge aufnehmen, sind wir mittendrin im Wahlkampf der vorgezogenen Bundestagswahlen. Und der Grund dafür spielt auch für unser heutiges Thema eine wichtige Rolle. Denn mit dem Bruch der Ampelkoalition konnte auch ein wichtiges Gesetzesverfahren nicht abgeschlossen werden. Es geht um das CSRD-Umsetzungsgesetz. Sie haben es jetzt vielleicht schon richtig im Kopf, um was es heute geht. In dieser Folge des Mittelstandstalks beschäftigen wir uns mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Europäische Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, oder auch CSRD, sollte schon längst im deutschen Recht umgesetzt werden. Aber, und da sind wir nun mitten im Wahlkampf, durch das Scheitern der Ampelkoalition konnte das CSRD-Umsetzungsgesetz nicht vollendet werden. Das heißt, die CSRD-Richtlinie muss in der nächsten Legislaturperiode erneut ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. Wir versuchen heute einmal für Sie in all diesem Chaos etwas Klarheit rund um die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu bekommen. Wir schauen darauf, was auf die Unternehmen zukommt und mit welchen Unsicherheiten sie sich nun nach dem Scheitern des Gesetzgebungsverfahrens auseinandersetzen müssen. Das alles bespreche ich heute mit Verena Balke und Anne Meldau. Beide sind Expertinnen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung bei RSM Ebner Stolz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Frau Balke, fangen wir doch mal dort an, wo es allem Anschein nach wirklich hapert. Deutschland hätte ja schon längst die CSRD in nationales Recht umsetzen müssen. Das hat sich offenbar verzögert. Vielleicht können Sie vorab noch mal erklären, was der Hintergrund der CSRD ist und dann etwas ins Detail gehen, warum Deutschland die Umsetzung nicht rechtzeitig abgeschlossen hat.
Genau, also bei der CSRD geht es grundsätzlich darum, dass Unternehmen eben zeitlich gestaffelt mit dem Jahresabschluss Informationen zur Nachhaltigkeit offenlegen müssen. Also da geht es um soziale, ökologische und Governance-Themen. Und hier ist es eben so, dass auf europäischer Ebene schon länger eine Einigung vorliegt. Das heißt, die Richtlinie wurde eben bereits verabschiedet. Und die muss nun aber von den verschiedenen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. In Deutschland hätte das bis Juli letzten Jahres passieren müssen. Offensichtlich ist das bisher nicht erfolgt. Und das liegt eben daran, dass man diesen Gesetzgebungsprozess zwar angestoßen, aber nicht abgeschlossen hat. Und insbesondere hier mit dem Bruch der Ampelkoalition ist natürlich jetzt ein Bruch in diesem Gesetzgebungsverfahren entstanden. Das bedeutet, dass wir, wenn wir in die Zukunft schauen, zunächst einmal die Neuformung der deutschen Regierung abwarten müssen, bevor dann dieses Gesetzgebungsverfahren noch einmal neu angestoßen werden muss. Und das bringt natürlich eine große Unsicherheit mit sich.
Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, wäre die Richtlinie im Grunde völlig inhaltsgleich in deutsches Recht überführt worden. Stimmt das?
Also prinzipiell ist es so, dass die Richtlinie selbst, also die CSRD, den Mitgliedstaaten sehr wenig Freiraum gibt. Wir sprechen hier normalerweise von Mitgliedstaatenwahlrechten und da sind tatsächlich nicht viele enthalten in der Richtlinie. Also eigentlich geht es wirklich um eine 1:1 Überführung in deutsches Recht und so war es auch von der alten Bundesregierung geplant und angekündigt im Gesetzesentwurf. Das bedeutet, der Nachhaltigkeitsbericht muss zwingend Bestandteil der Lageberichterstattung werden, unterliegt in Zukunft auch den gleichen Vorgaben in Bezug auf zum Beispiel das elektronische Format dieser Berichterstattung. Und hinzu kommt, das kommt durch die CSRD jetzt im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung auch neu, dass die Inhalte der Berichterstattung klar vorgegeben werden. Und das ist sogar was, was gar nicht in deutsches Recht überführt werden muss, weil das durch nachgelagerte Regulatorik direkt erlassen von der EU-Kommission geschieht in den Berichtsstandards. Das sind die sogenannten European Sustainability Reporting Standards oder kurz ESRS. Und die geben im Grunde eigentlich die Inhalte vor. Da haben die einzelnen Mitgliedstaaten überhaupt keinen Spielraum. Prinzipiell mal ist es so, dass nicht alles, was in diesen Standards drin ist, auch berichtet werden muss. Das unterliegt einem sogenannten Wesentlichkeitsvorbehalt. Das heißt, die Angaben, die zu machen sind, beziehen sich auf der einen Seite auf wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen, also so eine Inside-Out-Perspektive im Sinne einer finanziellen Wesentlichkeit, aber auch auf wesentliche Auswirkungen des Unternehmens auf Wirtschaft, Gesellschaft, und ja, die Welt, eine Impact-Wesentlichkeit, also eine Inside-Out-Betrachtung.
Da interessiert mich und sicherlich auch unsere Hörerschaft die Details vor allem zu den Berichtsinhalten. Frau Balke, zwei Fragen dazu. Worüber müssen Unternehmen berichten und verfügen sie eigentlich über die erforderlichen Daten, beziehungsweise wo kommen die letztlich her?
Ja, ganz grundsätzlich hattest du, Anne, das ja eben schon erwähnt. Also es gibt allgemeine Informationen, bei denen es eher darum geht, wie das Unternehmen ganz grundsätzlich im Bereich Nachhaltigkeit aufgestellt ist. Also zum Beispiel, wer verantwortet das Thema intern? Ist die Vergütung beispielsweise der Geschäftsführung an Nachhaltigkeitsindikatoren geknüpft? Wie ist die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens insgesamt definiert? Und natürlich ganz zentral, welche Auswirkungen, Risiken und Chancen gibt es denn für das spezifische Unternehmen in den verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen? Und darüber hinaus gibt es dann eben eine Reihe von themenspezifischen Standards, die, wenn diese verschiedenen Themen für das Unternehmen eben wesentlich sind, auch berichtspflichtig sind. Und hier geht es dann sehr, sehr tief in die verschiedenen Details. Also wenn wir über den Umweltbereich sprechen, dann ist da mit Sicherheit der relevanteste Standard der zum Thema Klimawandel. Hier müssen Unternehmen beispielsweise darüber berichten, wie sie sich im Hinblick auf Klimaneutralität zukünftig aufstellen. Und sie müssen auch die eigenen Energieverbräuche und Emissionen ausweisen. Wenn wir uns den sozialen Bereich anschauen, dann ist es auch da eben so, dass die Unternehmen zwar aus der Berichterstattung in der Vergangenheit schon Daten offenlegen müssen, also beispielsweise zu der Anzahl der Mitarbeitenden. Das wird aber jetzt mit der CSRD dann noch einmal deutlich spezifischer. Da geht es dann auch so um Themen wie zum Beispiel das geschlechtsspezifische Lohngefälle. Und nicht zuletzt haben wir noch den Governance-Bereich. Das ist ja auch etwas, was den Unternehmen schon aus der vergangenen Berichterstattung gut bekannt ist, gerade wenn es um Compliance-Themen geht. Aber auch hier sind die Berichtspflichten noch einmal deutlich detaillierter, wenn es beispielsweise darum geht, im Umgang mit den eigenen Lieferanten, was da die durchschnittliche Anzahl an Tagen ist zum Begleichen einer Rechnung. Also hier muss man sagen, sind die Anforderungen an die Unternehmen schon extrem spezifisch und sehr stark standardisiert, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man hier gerade eine Vergleichbarkeit auf Ebene dieser Informationen schaffen möchte.
Und dann ist es so, dass wenn man zu wesentlichen Themen keine Konzepte, Ziele, Maßnahmen implementiert hat als Unternehmen, gibt die CSRD und geben die Standards nicht vor, dass man diese zu implementieren hat, sondern man muss dann in dem Fall einen Hinweis aufnehmen in die Berichterstattung, dass das zwar, also dass man vielleicht wesentliche Auswirkungen auf den Klimawandel im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse identifiziert hat, aber aus welchen Gründen auch immer eben bisher keine Strategie dazu hat und sich keine Reduktionsziele zum Beispiel gesetzt hat. Im Bereich der quantitativen Daten, also der Kennzahlen, ist das Ganze aber ein bisschen anders. Da geben die Standards sehr klar vor, dass wenn Daten nicht konkret gemessen oder ermittelt werden können, dass diese dann geschätzt werden müssen. Und das ist, ne, sie legen den Finger in die Wunde, das ist genau die große Herausforderung, vor denen viele stehen, gerade die, die jetzt das erste Mal überhaupt in so eine Berichtspflicht reinrutschen und vielleicht bisher nicht freiwillig berichtet haben, die jetzt für so eine Fülle von Daten Punkten, quantitativen Angaben erstmalig erheben müssen und dann vor so ganz banalen Problemen im Zweifelsfall stehen, wie die Berichterstattung muss bis Ende März fertig sein, wird gemeinsam mit dem Lagebericht aufgestellt, aber da liegen die Stromabrechnungen vielleicht vom Versorger noch gar nicht vor. Das ist ja was, was wir auch aus dem Privathaushalt im Zweifelsfall gut kennen. Und das sind dann, ne, da muss man dann reingehen und gucken, wie kann ich die Daten im Zweifelsfall schätzen, vielleicht auf Vorjahresdaten oder auf dem Quartal davor und wie nähere ich mich da dann an. Aber die Verpflichtung, das zu tun, besteht durch die Standards prinzipiell.
Und wenn ich da noch eine Sache hinzufügen darf, der Konsolidierungskreis, also der Betrachtungsrahmen dieser Berichterstattung, ist derselbe wie bei der Finanzberichterstattung. Das bedeutet natürlich, dass dieselben Töchter und Gesellschaften beispielsweise bei einer Unternehmensgruppe betrachtet werden müssen, die man ja schon aus der Finanzberichterstattung kennt. Und hier ist eben häufig die Schwierigkeit, dass man da die Zulieferung von Finanzdaten schon sehr gut organisiert hat, aber die Nachhaltigkeitsdaten in derselben Form noch nicht berichtet werden. Selbst wenn jetzt zum Beispiel Abfallmengen auf lokaler Ebene vorliegen, werden die bisher vielleicht noch nicht an die Mutter in Deutschland oder eben die, ja, die Gruppe insgesamt weitergegeben.
Oder Stichwort Internationalität, sie werden vielleicht in anderen Mengenangaben gesammelt. Also es ist so ein klassisches Thema im Wasserbereich zum Beispiel, dass amerikanische Töchter das in Gallons erheben und man dann auch noch eine Umrechnungsthematik im Zweifelsfall hat. Und wenn die vergessen wird, hat man natürlich sofort einen Fehler im Zweifelsfall auch in den Daten.
Wir hatten jetzt einen ziemlich starken Fokus auf das Thema Daten. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen zurückkommen auf den Bericht. Der Jahresabschluss samt Lagebericht muss ja von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Wie ist denn das bei dem Nachhaltigkeitsbericht, der im Lagebericht enthalten ist?
Prinzipiell unterliegt der Nachhaltigkeitsbericht, das gibt die Richtlinie selber vor, auch einer verpflichtenden inhaltlichen Prüfung. Und dann kommt tatsächlich eines der wenigen Mitgliedstaaten Wahlrechte zum Tragen. Das ist nämlich den Mitgliedstaaten freigestellt worden durch die EU, zu entscheiden, wer in Zukunft prüfen darf. Der Regierungsentwurf sah tatsächlich hier vor, dass es eine Vorbehaltsaufgabe der Wirtschaftsprüfer werden sollte. Andere Länder haben das durchaus anders geregelt und haben zum Beispiel sonstige Zertifizierungsorganisationen wie den TÜV zum Beispiel, den man ja auch kennt für die Zertifizierung von Managementsystemen etwa, ermächtigt, auch zu diese Prüfung zu übernehmen. Das war im Regierungsentwurf anders geregelt. Man hat aber aus den Diskussionen jetzt über den Sommer, als der Regierungsentwurf auch in den relevanten Ausschüssen diskutiert wurde, durchaus gemerkt, dass das einer der großen Diskussionspunkte auch war. Sodass mit Blick auf die Neuwahlen und das Neuauflegen des Gesetzgebungsprozesses zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar gesagt werden kann, wie es hier zukünftig geregelt wird. Prinzipiell sieht die CSRD zunächst mal eine Prüfungspflicht mit begrenzter Sicherheit vor. Das heißt, wir bewegen uns erstmal nicht in derselben Prüfungstiefe, wie es aus der Abschlussprüfung bekannt ist, wo mit hinreichender Sicherheit geprüft wird. Allerdings ist in der Richtlinie selbst schon verankert, dass dort die Reise auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung hingeht, auch wenn das dann erst in ein paar Jahren der Fall sein wird.
Okay, versuchen wir das vielleicht nochmal deutlich runterzubrechen. Eigentlich ist es bereits europarechtlich vorgegeben, dass ein Nachhaltigkeitsbericht verpflichtend abgegeben werden muss. Aber hier in Deutschland fehlt noch die nationale gesetzliche Grundlage. Da frage ich mich jetzt, Frau Barke vielleicht, was bedeutet das jetzt konkret für die Unternehmen? Die wären ja eigentlich schon 2024 von der CSRD-Richtlinie betroffen gewesen. Aber jetzt sind wir schon in 2025. Was tun?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil die meisten sich natürlich auch schon auf den Weg gemacht hatten. Man hat ja antizipiert, dass dieses Gesetzgebungsverfahren vielleicht doch noch vor Jahresende abgeschlossen wird und man dann für 2024 bereits umstellen muss auf die ESRS, eben die europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards und somit eben die CSRD-Vorgaben. Das betrifft in erster Linie die PIEs, also die Public Interest Entities, große börsennotierte Unternehmen, die auch bisher schon eine Verpflichtung hatten, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung aufzustellen. Das bedeutet, aus dem HGB ergibt sich für die auch weiterhin die Verpflichtung zu einer nicht finanziellen Erklärung oder einem nicht finanziellen Bericht. Und hier gibt es eben andere Anforderungen als die zukünftigen Anforderungen der CSRD. Das Gute ist, dass die HGB-Anforderungen eine Wahl zulassen beim Rahmenwerk und man eben die ESRS, also die europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards, als ein Rahmenwerk verwenden kann. Aber es ist natürlich schwierig, ob man jetzt tatsächlich wieder zurück soll zum alten Stand oder ob man dann den neuen Stand verwendet. Und wir sehen eben in der Praxis, dass die meisten Unternehmen mit der Vorbereitung schon so weit vorangeschritten waren, dass ein eine Rückbesinnung auf die alte Berichterstattung eben nicht mehr abbildbar war und man deswegen eine Art Mischform sehen wird. Also dass Unternehmen sich an den europäischen neuen Standards orientieren, diese vielleicht nicht vollständig erfüllen, aber eben keinesfalls wieder zurückgehen zur alten Form der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Man muss aber sagen, das ist natürlich sehr bedauerlich, ja, aus Sicht der Unternehmen, weil hier sehr viel Arbeit bereits hineingeflossen ist. Das ist aber auch was, was dann tatsächlich als Vorbereitung natürlich auf die zukünftige Berichterstattung auch förderlich ist. Aber grundsätzlich, diese Ungewissheit, Unklarheit ist natürlich immer sehr schwierig.
Frau Meldau, vielleicht können wir mal zusammen das ganze Szenario an einem Beispiel durchexerzieren. Wir nehmen einen Konzern mit Hauptsitz in Deutschland mit berichtspflichtigen Tochterunternehmen im EU-Ausland. Die Tochterunternehmen liegen in EU-Staaten, und das ist jetzt wahrscheinlich ganz besonders wichtig, in denen die CSRD schon umgesetzt worden ist. Was bedeutet das für den Konzern und wie muss er damit umgehen? Ich aus meiner Sicht sehe da sehr viel Konflikt.
Sehr viel Konflikt, sehr viele Fragezeichen, letztlich vielleicht auch eine Frage, die Gerichte beantworten werden müssen. So wie sich es derzeit gestaltet, haben wir prinzipiell mal die Situation, dass die Richtlinie selber vorsieht, dass der deutsche Konzern, sofern er eine CSRD-Berichterstattung veröffentlicht, damit seine Tochterunternehmen befreien kann. Sofern es sich bei den Tochterunternehmen selbst nicht auch wiederum um börsennotierte Unternehmen handelt. Wenn jetzt aber, wie meine Kollegin gerade gesagt hat, in Deutschland im Zweifelsfall Berichte veröffentlicht werden, die in Orientierung nur an den Standards sind und die auch nicht geprüft sind von einem registrierten Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie es vorgesehen ist durch die Richtlinie, weil wir uns hier in Deutschland können sich Wirtschaftsprüfer derzeit noch gar nicht registrieren lassen, weil auch das ja an der Finalisierung des Gesetzgebungsprozesses hängt. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob so ein freiwillig letztlich nach CSRD aufgestellter Bericht befreiende Wirkung entfalten kann. Um das Ganze noch zu verkomplizieren, ist das sicherlich auch was, was wir in Deutschland gar nicht entscheiden können, sondern was letztlich eine Entscheidung sein wird der anderen Mitgliedstaaten, ob sie und ob dort die Aufsichtsorgane und überwachenden Organe das im Zweifelsfall anerkennen, wenn ein Tochterunternehmen sich auf so einen Bericht beruft für eine Befreiung. Prinzipiell muss man aber dazu sagen, dass, weil börsennotierte Tochterunternehmen von diesen Befreiungsmöglichkeiten ausgenommen sind und dass der Großteil der Unternehmen ist, der 2024 schon unter die Berichtspflicht fällt, diese Konstellation wahrscheinlich nicht so häufig sein wird. Wenn ich jetzt aber denke an das gerade begonnene Berichtsjahr, also 2025, wo ein Großteil der mittelständischen Unternehmen, der eben nicht börsennotiert ist, aber in Konzernstrukturen unterwegs ist, wo prinzipiell Befreiungsoptionen greifen könnten. Und wir dann denken, vielleicht kommt das Gesetz auch dieses Jahr nicht, dann stehen wir natürlich vor ganz anderen Herausforderungen und vor noch größeren Konflikten, um es in Ihren Worten zu sagen, in Bezug auf mögliche Befreiung.
Und wie sieht es für Unternehmen aus, die ab 2025 dann berichtspflichtig sind?
Für die ist die rechtliche Unsicherheit natürlich, bleibt im Grunde so bestehen, wie es die PIs letztes Jahr hatten, ne, die immer in diesem unklaren Rechtsraum sich bewegt haben und immer gehofft haben, das Gesetz kommt noch. Bei den 2025er Unternehmen kommt aber erschwerend hinzu, dass sie ja bisher überhaupt keiner Berichtspflicht unterliegen, weil die bisherige Berichtspflicht eben nur für große börsennotierte Unternehmen Relevanz hatte. Das heißt, die würden, wenn kein Gesetz käme, zurückfallen auf gar nichts. Klingt jetzt im Zweifelsfall vielleicht erstmal verlockend, gerade in Zeiten, wo Ressourcen knapp sind, Fachkräfte vielleicht auch fehlen, die das aufbereiten könnten. Aber man hat natürlich immer das Risiko, dass das Gesetz im Zweifelsfall im Sommer kommt, vielleicht auch erst im Herbst, vielleicht auch erst im Dezember. Und wenn man dann nicht angefangen hat, sich darauf vorzubereiten, wir haben es ja gerade gehört, was die große inhaltliche Komplexität und den Umfang der Berichtsinhalte angeht, dann kriegt man das nicht mehr rechtzeitig abgeschlossen für das Geschäftsjahr 2025. Also man kann eigentlich nicht darauf warten, bis das Gesetz final da ist, um sich auf die Reise zu begeben und die Berichterstattung vorzubereiten. Hat aber natürlich immer im Hinterkopf, ja, vielleicht mache ich die Arbeit jetzt gerade umsonst. Und das ist natürlich für Unternehmen und gerade die, die das Thema prinzipiell auch ernst nehmen und denen das Thema wichtig ist, natürlich maximal frustrierend. So nehme ich es zumindest gerade bei vielen meiner Mandanten wahr.
Und um da nochmal dran anzuknüpfen, eigentlich ist das ja auch kein Selbstzweck, diese Berichterstattung. Es geht ja nicht darum, einfach nur Informationen zu produzieren, weil man dazu verpflichtet ist oder weil der Prüfer das eben gerne sehen möchte, sondern eigentlich ist der Hintergrund dieser Berichterstattungspflicht ja Transparenz, weil man eben gesehen hat, dass ganz viele Unternehmen gerade im Mittelstand bisher keinerlei Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen. Und hier hat man sich von EU-Seite eben das Ziel gesetzt, dass zum einen mehr Informationen verfügbar sind, aber dass die natürlich auch genutzt werden, um an Themen zu arbeiten. Insbesondere ist es ja auf EU-Ebene Konsens, dass man Klimaneutralität erreichen möchte und dass eben an wirklich wichtigen, ja, Themenfeldern gearbeitet werden soll, zum Beispiel auch in dem Thema Kreislaufwirtschaft oder wenn es um das Thema, ja, Gleichstellung, Gleichbehandlung geht oder auch um Menschenrechte, ja, in den Lieferketten und in den Unternehmen selbst. Und dazu ist natürlich eine Transparenz der erste Schritt. Also, dass man erstmal als Unternehmen versteht, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Ja, was sind unsere Ressourcen? Was sind unsere Energieverbräuche? Wie sind wir aufgestellt, wenn es um die Menschenrechte in unseren Lieferketten geht? Und wir haben eben gesehen, dass in der Vergangenheit, da gab es ja nur beispielsweise bei den Menschenrechten eine freiwillige Selbstverpflichtung, das nicht funktioniert hat. Also, die Unternehmen haben diese Themen einfach nicht mit der notwendigen Stringenz und auch Intensität bearbeitet. Und hier ist das eben der Ansatz, um zu sagen, über diese Transparenz kommt man dann dahin, dass man europäische Ziele erreicht. Und das, was wir im Moment sehen, ist natürlich, dass allen klar geworden ist, dass diese Standards, die ESRS, eben sehr komplex sind und vielleicht auch etwas oder sehr viel übers Ziel hinausgeschossen. Ja, das kann man auf jeden Fall diskutieren. Aber vom Grundsatz sind wir uns ja vermutlich alle einig, dass die Ideen, die dahinter stecken und die Ziele, die verfolgt werden sollen, ja, dass wir uns beispielsweise darauf vorbereiten, dass mit dem Klimawandel bestimmte neue Risiken auf Unternehmen einprasseln, auf die man sich eben vorbereiten muss, damit zukünftig auch die eigene Existenz gesichert werden kann. Das ist ja vom Prinzip nicht falsch. Also würden wir mal sagen, man sollte schon alleine deshalb an der Beschäftigung mit diesen Themen festhalten, um sich eben krisensicher und letztendlich auch nachhaltig auf allen Ebenen, sozial, ökologisch, aber auch ökonomisch eben aufzustellen.
Ich würde gerne noch ein ganz anderes Thema einbringen wollen und nochmal auf die europäische Ebene schauen. Ganz frisch hat die Europäische Kommission nochmal den Wettbewerbskompass oder wie er offiziell heißt, den Competitiveness Kompass in die Welt geschickt. Das ist ein Kurs, an dem sich die Politik orientieren soll, damit die europäische Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Und ein Punkt davon, den Sie auch jetzt an diversen Momenten schon angesprochen haben, ist der Bürokratieabbau. Was hat die EU-Kommission nun vorgeschlagen, um die Bürokratielasten einzudämmen? Und was heißt das jetzt für die Berichtspflichten vielleicht auch? Frau Balke.
Ja, zunächst mal wenig Konkretes, würde ich sagen. Was sich in diesem Dokument findet, was auch schon vorab über die sogenannte Omnibusverordnung angekündigt worden ist, ist, dass man versuchen möchte, oder sich als Ziel gesetzt hat, verschiedene regulatorische Vorgaben zu vereinheitlichen und somit die Komplexität und die Bürokratiebürden für Unternehmen zu reduzieren. Da geht es darum, dass man die CSRD-Berichtspflichten und die Berichtspflichten zur EU-Taxonomie sowie die Berichtspflichten im Bereich der Menschenrechte, das ist ja in Deutschland aktuell das LKSG, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und dann zukünftig auf europäischer Ebene die sogenannte CSDDD, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dass man diese verschiedenen Anforderungen vereinheitlichen möchte und bündeln möchte, damit es vielleicht am Ende nur einen Bericht gibt, über den sämtliche Vorgaben erfüllt werden können. Das ist die Idee, das steht da auch drin. Aber was das konkret bedeutet, das steht da eben nicht, sondern erstmal nur abwarten, wir planen hier etwas und wir melden uns nochmal dazu. Und das ist eben auch der Stand, auf dem wir aktuell sind. Es gibt dieses Bestreben, das wissen wir, aber wie es dann tatsächlich aussehen wird, da müssen wir uns alle überraschen lassen.
Okay, das klingt mir so, als dürften wir alle noch sehr gespannt sein, inwieweit der Bürokratieaufwand da wirklich reduziert wird. Wir können es nur allen Unternehmen wünschen, dass der Aufwand tatsächlich zurückgeht. Sie haben es eben schon vermehrt angesprochen, Ihre Mandanten liegen Ihnen damit auch mehr oder weniger in den Ohren. Aber für heute war es das leider schon mit dieser Folge. Vielen Dank, liebe Frau Balke, vielen Dank, liebe Frau Meldau, dass Sie uns im Deep Dive mitgenommen haben rund ums Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns Ihr Ohr geschenkt haben im RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. In unserer nächsten Episode werfen wir einen Blick auf die Wegzugsbesteuerung, also was ist beim Wegzug aus Deutschland steuerlich überhaupt zu beachten. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Thank you.